دویچلندفونک.
Der Feind hat in seinem verbrecherischen Krieg gegen das iranische Volk eine unbestreitbare, historische und vernichtende Niederlage erlitten. So feiert das iranische Staatsfernsehen schon vor 2 Wochen die Waffenruhe mit den USA, die gerade verlängert wurde. In einem Krieg, der dem Regime selbst scheinbar kaum schadet.
Also die haben sich wirklich, wirklich vorbereitet. Und das ist ja ein bisschen das Abstruse, dass die vorbereitet waren, aber die Trump-Administration, die angegriffen haben, anscheinend nicht.
Währenddessen leiden die Menschen im Land nicht mehr nur unter einem brutalen Regime, sondern auch unter dem Krieg.
Wir wissen, ob jetzt Feuerpause, keine Feuerpause, Krieg oder nicht Krieg. Die Situation der Menschen vor Ort ändert sich tatsächlich nicht zu besserem.
Wieso steht das Regime offenbar immer noch so stabil da? Und wie geht es der Bevölkerung im Iran?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News.
Hey, Marcel hier. Gut 2 Monate ist der Angriff von Israel und den USA auf den Iran jetzt her. Dabei wurde auch der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Seitdem überschlagen sich die News. Erstes Ziel: Regimesturz, Bombenhagel, die Blockade der Straße von Hormuz und ein Ultimatum.
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran nochmal heftig gedroht. Eine ganze Zivilisation werde heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren.
Doch dann plötzlich,
kurz vor Ablauf eines Ultimatums von US-Präsident Trump, stimmten beide Seiten einer sofortigen Waffenruhe zu.
Und Mitte dieser Woche diese News.
US-Präsident Donald Trump hat die Waffenruhe im Krieg mit dem Iran verlängert. Demzufolge werden die USA von Angriffen absehen, bis der Iran einen Vorschlag für ein Ende des Konflikts vorlegt.
Was bedeutet diese ganze Entwicklung für die Menschen im Iran?
Ich glaube, das sind eine gewisse Mischung aus allen Gefühlen. Auf einer Seite sind die Menschen froh, dass es nicht mehr bombardiert wird, dass es nicht weiterhin Zivilisten getötet werden. Auf der anderen Seite bleiben die auch mit dem Problem, mit dem Regime weiterhin konfrontiert. Das eine, aber auch Hoffnungslosigkeit ist dabei sehr stark, denn wir wissen, ob jetzt Feuerpause, keine Feuerpause, Krieg oder nicht Krieg, die Situation der Menschen vor Ort ändert sich tatsächlich nicht so zu Besserem. Das ist ja so, was einfach so Hoffnungslosigkeit beiträgt, dass die Menschen keine Hoffnung haben, dass sich zu Positiven etwas verändert.
Das ist Shohan Weisi. Er ist 2011 aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet, weil er als Kurde politisch verfolgt wurde. Zur Transparenz, er saß für die Linken im Essener Stadtrat, ist letztes Jahr aber aus der Partei ausgetreten. Bis heute steht er mit Freunden, Bekannten und seiner Familie im Iran in Kontakt. Er erzählt, der Krieg ist im Alltag der Menschen dauerpräsent.
Das Alltagsleben ist schwer geworden durch den Krieg. Das heißt, Sanken durch die ohnehin sehr höhere Inflation ist nochmal gestiegen. Tatsächlich, die Menschen haben Schwierigkeiten, Nahrungsmittel zu dem Preis zu bekommen, was vor dem Krieg möglich war. Das heißt, viele erzählen, dass man kauft ja heute etwas und morgen oder selbst an dem Tag, wenn man Nachmittag wieder zum Laden geht, die Preise sind ja gestiegen. Das ist ja das, was sehr viele Menschen gerade beschäftigt.
Wie sieht's aus auch mit Arbeitslosigkeit? Also, dass die Leute einfach auch gar nicht zur Arbeit gehen können mehr?
Es gibt ja keine offiziellen Zahlen, was Steigerung der Arbeitslosigkeit angeht, aber man vermutet, dass bis zu Millionen sind die erste Zahl der Arbeitslosen gestiegen. Ich kenne Leute, die ihre Arbeit verloren haben, die sagen, dass jetzt keine Aufträge reinkommen. Zum Beispiel ein Taxifahrer, ein Freund von mir, der einfach sein Brot damit verdient, dass er Menschen von A nach B zu fahren, der sagt zu diesem Kriegszeiten am Anfang, dass die Situation so ist, dass die Menschen nicht rausgehen und wenn Menschen nicht auf die Straße in dem Sinne zur Arbeit gehen, sich besuchen oder weniger auf die Straße gehen, er hat auch keine Arbeit. Ich habe auch noch andere Bekannte von mir, der ist ja Küchenbauer, der lebt davon, dass die Menschen Wohnungen bauen und der sagt auch, dass die Zahl der Aufträge sind richtig zurückgegangen, weil viele Menschen nicht wissen, ob es sich lohnt, Wohnungen zu bauen, weil viele Menschen denken, man weiß ja nicht, dann lieber das Geld behalten und nicht investieren in etwas.
Was bekommst du so mit, was so die wirklich größten Hürden so im Alltag der Menschen sind?
Tatsächlich das, was ich immer mitbekomme, das größte Wort ist diese Inflation, dass viele Menschen, vor allem Menschen, die auch Kinder haben, Schwierigkeiten haben, das betrifft auch Großteil der Bevölkerung, das einigermaßen gut durchzukommen. Das ist ja das größte Problem, dass Nahrungsmittel enorm gestiegen sind. Und dafür hat das iranische Regime auch tatsächlich keine Lösungen.
Im Januar haben wir schon mal mit dir gesprochen. Da hast du erzählt, dass deine Bekannten noch auf die Straße gehen und demonstrieren gegen das Regime. Gibt es das heute noch, dass jemand demonstrieren geht?
Wir sehen auch, dass das iranische Regime seit dem Krieg, das ohnehin sehr brutales Regime, brutaler geworden ist, frontaler geworden ist. Wir sehen, dass zwischen, auch gerade als es zur Feuerpause gekommen ist, das iranische Regime hat angefangen, mehrere Menschen, politische Gefangene und Protestierende hinzurichten. Das heißt, bleibt jetzt gerade erstmal mit Vorsicht abzuwarten, in welche Richtung das sich entwickelt.
Was man sich an der Stelle bewusst machen muss, das Internet im Iran ist abgeschaltet. Es ist umständlich, teuer und gefährlich, dort online zu gehen. Trotzdem hat auch Journalistin und Exil-Iranerin Gilda Sahebi einige wenige Kontakte in den Iran und von denen hört sie Ähnliches wie Shoan.
Auf der einen Seite einfach ist man natürlich einfach unfassbar froh, dass man nicht mehr bombardiert wird, also ganz, ganz einfach. Und auf der anderen Seite unfassbare Angst darüber, was jetzt passiert, weil das Regime ja weiterhin da ist und weil der Großteil der Menschen dieses Regime einfach nicht mehr will. Also eine Person hat geschrieben, wir sind froh und traurig gleichzeitig über diesen Waffenstillstand. Und ich glaube, dass es die Lage von vielen Menschen beschreibt.
Gilda, wir haben gerade gehört, die Menschen demonstrieren nicht mehr, sie können sich nicht mehr richtig vernetzen. Wie genau kontrolliert denn das Regime die Bevölkerung?
Ja, also auf jede erdenkliche Art und Weise. Also es gab auch eine große Recherche von so einem internationalen Journalistenkonsortium, die haben auch nochmal beschrieben, wie extensiv diese Massenüberwachung im Iran ist. Mithilfe von russischer und chinesischer Technologie übrigens. Also Drohnen kreisen über den Städten. Überall ist Gesichtserkennung, Kameras, selbst beim Bankautomaten. Also die Leute können in der Öffentlichkeit eigentlich überhaupt keinen Schritt tun, ohne überwacht zu werden. Mhm. Und jetzt kam eben im Krieg noch dazu, dass in den Städten alles voll ist mit bewaffneten Kräften, die irgendwelche Propagandarufe durch Lautsprecher ertönen lassen, um Angst zu erzeugen. Also teilweise können die Leute nicht schlafen, weil das nachts sogar weitergeht. Irgendwie Trauerrufe um Ali Khamenei, der getötet wurde bei diesem Krieg, den Revolutionsführer. Willkürliche Verhaftungen, die Leute werden angehalten, die Handys werden konfisziert. Also worauf auch meine Quellen jetzt sehr gut achten, ist, dass sie die Chats löschen, bevor sie rausgehen, weil sie nicht wissen, ob ihr Handy irgendwie in die Hände von jemandem gelangt. Und in den letzten Wochen wurden auch viele Menschen verhaftet, die irgendwie mit ausländischen Medien kommuniziert haben. Also es ist gerade wirklich, wirklich extrem.
Können sich die Menschen trotzdem irgendwie informieren, sich vernetzen, irgendwie einen Widerstand organisieren?
Schwierig. Viele, viele Menschen haben Satellitenfernsehen. Also Staatsfernsehen guckt wirklich so gut wie keiner in diesem Land, weil die einfach wissen, dass es Lügen sind und Propaganda. Sie kriegen aber über Satellitenfernsehen Exilfernsehen. Das ist aber auch nicht unproblematisch, weil das sind nicht unabhängige journalistische Medien, die da kriegen, sondern auch das ist teilweise monarchistische Propaganda oder irgendwie anderweitig auch nicht unabhängige Quellen. Und genau deswegen, also wirklich jede Person, mit der ich gesprochen und geschrieben habe in den letzten Wochen, war nur, bitte um Gottes Willen, sag denen, wir haben kein Internet.
Viele hatten eigentlich erwartet, dass diese Angriffe, die gezielten Tötungen des Systems irgendwie erschüttern. Jetzt sehen wir, haben sie eher so eine Art Höhenflug gerade. Warum hält sich dieses Regime so stabil?
Es hat sich vorbereitet. Also die Struktur dieses Regimes war schon immer, dass es nicht das eine Machtzentrum gab, sondern es war schon immer so, dass es in den Staat wie so reingewanzte Strukturen sind, die alles in der Hand haben. Alle Strukturen, alle staatlichen Strukturen, alle militärischen Strukturen. Und das Regime selber, Repräsentanten haben gesagt, nach dem Krieg im Juni, nach diesem sogenannten 12-Tage-Krieg zwischen Israel und Iran, die haben gesagt, wir haben davon gelernt. Und das haben sie. Also sie haben sich darauf vorbereitet. Unter anderem haben sie zum Beispiel für Kommandostrukturen, für jeden General, für jeden Kommandeur, übrigens auch für den Revolutionsführer, 4 Ebenen an Nachfolgern bestimmt für den Fall, dass sie umgebracht werden. Und diese Strukturen sind überall drin, in der Wirtschaft, in allen gesellschaftlichen, militärischen, politischen Strukturen. Dann haben sie die militärischen Strukturen der Revolutionsgarden dezentralisiert. Das heißt, dass es nicht eine zentrale Kommandostruktur gibt, sondern dass es im ganzen Land Einheiten gibt, die auch unabhängig arbeiten können, wenn dann was ausfallen sollte in der Zentrale sozusagen. Mhm. Also die haben sich wirklich, wirklich vorbereitet. Und das ist ja ein bisschen das Abstruse, dass die, die angegriffen wurden, also in diesem Bild halt, das Regime, dass die vorbereitet waren, aber die Trump-Administration, die angegriffen haben, anscheinend nicht.
Ja, eben. Sie verkaufen das so als Triumph auch gegenüber Trump, so die Waffenruhe. Funktioniert das Narrativ auch nach innen? Also glauben da viele Menschen das oder checken die, ja, das ist alles Propaganda?
Nee, also das finde ich immer so interessant, dass irgendwie, ich habe das sogar mal in der New York Times gehört, dass so ein Podcast dort, dass sie gesagt haben, ja, das würde jetzt irgendwie nach innen die Reihen schließen. Und ich denke, was? Nein. Also wenn jemand die Propaganda dieses Staates kennt, sind es die Menschen im Iran. Mhm. Das sind die allerletzten, die irgendwie auf irgendeine Art von Propaganda reinfallen. Und man muss dazu auch noch wissen, dass diese Massentötungen, die du erwähnt hattest, die sind nicht lang her. Das war im Januar. Da sind Tausende, womöglich Zehntausende Menschen ermordet worden. Die meisten Menschen kennen jemanden, der getötet wurde, der ermordet wurde, gefoltert, inhaftiert. Und da sitzt der Schock immer noch tief. Und da zu glauben, jetzt irgendwie sind die hinter dem iranischen Regime, das ist wirklich Quatsch. Das heißt nicht, dass sie für Krieg sind. Ne? Das heißt es auch nicht. Aber das ist ja so, die iranische Bevölkerung konnte noch nie in irgendwelche Lager gesteckt werden. Das macht es ja auch für viele so schwer zu verstehen. Die passen nicht in ein Links-Rechts-Lager, die passen nicht in ein islamisch-antimuslimisch Lager. Es ist einfach sehr viel komplexer.
Es werden ja trotzdem Demonstrationen so pro des Regimes organisiert. Wenn alle die Propaganda durchchecken, so wie du sagst, so, wer sind die, die auf diese Demonstrationen gehen?
Das wird schon seit Jahren auch sich angeschaut. Also man schätzt diesen Teil der Bevölkerung, der dem Regime folgt, auf etwa 15%. Das sind nicht wenig Leute. Das ist auch das, die Gespräche, die ich immer mit Leuten führe, dass sie sagen, das sind immer noch 10 Millionen Menschen. So, das ist viel. Und die profitieren in der Regel direkt oder indirekt von diesem Regime. Da sind, glaube ich, wenige Ideologen dabei. Ich glaube, das ist ganz viel, also es gibt es immer auch. Aber es ist eben ganz viel Profitieren vom Regime. Das kann auch heißen, dass sie ihr monatliches Gehalt von dem beziehen. Das können Lehrer sein, das können Leute sein, die in Behörden arbeiten. Das alleine sind schon sehr viele Menschen. Und dann weiß man aber auch, dass es immer wieder Menschen gibt, die gezwungen werden, die unter Druck gesetzt werden, die bezahlt werden. Aber natürlich gibt es diese Menschen im Staat. Also wie gesagt, man schätzt sie auf ungefähr 15, allerhöchstens 20%.
Diese Gruppe profitiert also, während andere Teile der Bevölkerung nicht in die Schule oder zur Arbeit können, sich kaum Lebensmittel oder Kleidung leisten können. Angeführt wird dieses Regime offenbar von keiner Einzelperson. Das Sagen hat wohl die Revolutionsgarde, eine Eliteeinheit des Militärs mit weit über 100.000 Mitgliedern.
Die Revolutionsgarden sind die entscheidende Macht im Staate. Und da muss man auch verstehen, dass dadurch, dass sie diese Macht haben, sehr, sehr, sehr reich sind. Also die haben sehr viel zu verlieren. Also die Islamische Republik ist ein System der absoluten Korruption. Das heißt, im Grunde ist dieses Land ja überhaupt nicht arm. Es hat mit die größten Erdgasvorkommen der Welt, mit die größten Ölvorkommen. Es gibt sehr viel Geld, aber dieses Geld fließt eben in die Taschen von denen, die bestimmen. Mhm. Und das heißt, die haben sehr viel zu verlieren. Und die achten natürlich auch drauf, dass sie den Leuten, die sie unterstützen und die für sie kämpfen, dass sie denen auch von diesem Geld abgeben. Also dass sie die schützen, dass sie sagen, nur wir können euch beschützen, nur wir können euch reich machen. Mhm. Und das ist so ein System. Es gibt natürlich auch Ideologen, die gibt es auch. Aber dieses System wird vor allem festgehalten durch diese Loyalitäten, die eben auch sehr stark erkauft sind.
Geht das irgendwie so bis in die Machteliten rein? Also irgendwie, dass es sogar innerhalb des Regimes irgendwie Zweifel gibt, heimliche Dissidenten, irgendwie sowas? Oder schweißt das einfach alles zusammen?
Gibt es immer wieder, ja. Also die SZ, Raphael Geiger, der Korrespondent, der hatte im Februar, war das glaube ich Januar, Februar, einen Bericht mal gemacht über einen ehemaligen Revolutionsgarden, der in die Türkei geflohen ist dann. Und der hat auch erzählt, wie unfassbar groß der Druck ist, dass nichts an Uneinigkeit irgendwie nach außen gelangt. Und er wurde eben auch inhaftiert, weil er Zweifel geäußert hat. Und es wird sofort bestraft, sofort. Hm. Die Leute werden inhaftiert, die werden getötet. Das darf es nicht geben. Natürlich gibt es das auch, natürlich. Aber es darf eben kein einziger, auch noch so kleiner Riss nach außen dringen.
Jetzt wollten die USA und Israel das Regime eigentlich schwächen. Jetzt wird wieder verhandelt. Wie schwer ist das System wirklich von außen überhaupt zu verändern?
Das ist die, also für viele Menschen im Iran ist es die Gretchenfrage. Also ich habe jetzt gestern nochmal mit jemandem tatsächlich sprechen können und die Person hat mir gesagt, wir können es uns überhaupt nicht leisten, keine Hoffnung zu haben, dass dieses Regime fällt, weil sonst macht man keinen Schritt mehr in seinem Leben. Mhm. Also es ist einfach, dieses Gefühl der absoluten Hoffnungslosigkeit, mit diesem brutalen, mörderischen Regime alleingelassen zu werden, ist riesig, riesig groß. Es gibt Menschen, die hoffen, dass der Krieg weitergeht. Und ich glaube, das kommt aber vor allem aus Verzweiflung, eben weil sie sich schon im Januar nach den Massentötungen gefragt haben, was sollen wir noch machen? Was sollen wir noch machen? Wir sind mit bloßen Händen rausgegangen und sie haben uns massakriert auf den Straßen und sie wissen einfach nicht mehr weiter.
Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, vielleicht auch ein bisschen Hoffnung. Das hört man aus dem Iran. Gleichzeitig leben die Menschen gerade zwischen Waffenruhe und Krieg weiter in einem brutalen Regime.
Für die Bevölkerung tatsächlich macht es keinen Unterschied, wer den Befehl gibt, die Menschen umzubringen, wer den Befehl gibt, auf die Menschen zu schießen. Am Ende die Menschen sind Opfer dieser Politik und dieses Regime und da sind ja Namen für die Menschen. Insofern machen keinen Unterschied, weil das an der Politik des Regimes grundsätzlich nichts ändert.
Was folgt also für die Menschen im Iran? Noch mehr Unterdrückung und Kontrolle oder bringt der Krieg und der wirtschaftliche Druck doch Chancen auf Veränderung?
Das ist für mich eine entscheidende Frage. Ich weiß es nicht. Es fällt mir schwer, sehr, sehr, sehr schwer, diesem Regime irgendeine Art von Veränderungswillen zu zeigen, auch weil es für sie ja gut läuft. Die sind reich. Sie schicken ihre Familie ins Ausland zum Studieren, zum Leben, zum Einkaufen, zum Shoppen. Für sie läuft es. Es ist die Bevölkerung, die leidet. Es ist die Bevölkerung, die sich kaum noch was leisten kann, wo junge Menschen 3, 4, 5 Jobs haben müssen, wo junge Menschen keine Kinder mehr kriegen übrigens. Die Geburtenrate ist extrem runtergegangen. Ich glaube, es wird sich vor allem auch daran zeigen, ob das Internet nochmal zurückkommt. Also man weiß, dass sie an einer Art nationalem Internet arbeiten, so im Stile von China auch. Davor haben viele Menschen Angst, davor habe ich auch Angst, weil man dann einfach nicht mehr kommunizieren kann wie früher. Das kann einen permanenten Einfluss auf die Jugend hinterlassen. Übrigens hat das Regime auch jetzt im Krieg das Alter zur Rekrutierung fürs Militär auf 12 Jahre gesenkt. 12-Jährige sind an Checkpoints. Also das macht dieses Regime und ich glaube nicht, dass es sich verändern wird.
Das war Unboxing News für heute. Die Folge kommt von Sandra Döter, Jens Töppen, Ingo Rockenberg, Norman Wollmacher, Nene Sunny und Marcel Bohn. Morgen gibt es die nächste Folge von uns. Das ist ein Freitag. Bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.